Herzlich willkommen zu Verschraubt und Zugedreht, dem Podcast von Fantas.com, dem Online-Schraubenprofi. In unserem Kundencenter kriegen wir regelmäßig Rückmeldungen und Feedback von unseren Kunden. So haben wir auch diese Woche ein ganz nettes Feedback bekommen, und zwar hat sich der Kunde bedankt, dass die SDS-Bohrer sich sehr gut für das Bohren verwenden lassen. Das heißt, die bohren super. Das Einspannen in die Bohrmaschine war etwas schwierig wegen den Nuten in dem Bohrerschaft.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und Zugedreht, dem Podcast von Frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Das habe ich auf jeden Fall gleich als Chance gesehen, um den lieben Hudi wieder einzuladen. Denn dieses Thema besprechen wir heute mit dir, lieber Rudi. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Was sagst du dazu?
Ja, ich denke, der Kunde hat im Grunde genommen das Thema des SDS-Bohrers in einer gewissen Weise in Verbindung mit dem eigentlich nicht geeigneten Bohrfutter ad absurdum geführt. Das heißt, der SDS-Bohrer gehört in ein SDS-Bohrfutter. Diese Nuten sind speziell am Bohrerschaft angefertigt, um in einem dafür passenden Bohrfutter eingebracht zu werden. Das heißt, ich habe da eine spezielle Art der Montage. Der Bohrer wird nur eingesteckt, dann wird das Bohrfutter gedreht und dann passt es. Und diese Nuten sind natürlich in einem Dreibackenspannbohrfutter, wie wir es jetzt von einem Akkuschrauber oder von einer Schlagbohrmaschine kennen, sind die nicht geeignet, da dort ein runder Schaft oder ein drei- oder sechskantiger Bohrerschaft sinnvoll wären, damit dort ein entsprechender Halt stattfindet. Aber die Kombi von einem genuteten Bohrer in so ein Standardbohrfutter, das funktioniert halt grundsätzlich nicht. Also bin gespannt. Vielleicht fragt man ihn nochmal, wie er dann eigentlich gebohrt hat, aber grundsätzlich passt das, was der Kunde da zusammengebracht hat, nicht zusammen.
Das war jetzt schon mal echt viele Informationen im Intro, und genau dieses Thema schauen wir uns jetzt einmal chronologisch an. Wir beginnen von vorne und wir erzählen aber auch, warum man bei der Bohrerlänge wahnsinnig aufpassen muss und warum mehr Schneiden nicht immer automatisch besser sind.
Genau.
Aber lass uns von vorne beginnen. Was bedeutet die Abkürzung SDS?
SDS bedeutet im wörtlichen Sinne, so wie es vom damaligen Hersteller, das war die Firma Bosch, gedacht war, Steck-Dreh-Sitz, so eine typische Ingenieursbezeichnung. Was machen wir da oder was ist es? Ja, ich stecke diesen Bohrer rein in das Bohrfutter, ich drehe dieses Bohrfutter und dann hat das Ganze einen entsprechenden Sitz. Also SDS kann ich wörtlich auf Deutsch nehmen. Wenn ich es ins Englische übersetze, dann heißt es Special Direct System. Finde es immer ein bisschen fragwürdig, weil das eigentlich nichts aussagt. Spezielles, direktes System. Man hat einfach versucht, das Ganze, denke ich, ins Englische rüberzubringen, damit hier der Kunde vielleicht versteht, was gemeint ist. Interessiert im Grunde auch keinen mehr. Das ist ein geflügeltes Wort, SDS-Bohrer wie ein Tempo auch, und ist heute sehr verbreitet.
Das hast du schon angeteasert, wurde in den 1970er Jahren von der Firma Bosch entwickelt und auf den Markt gebracht, ist seitdem eigentlich fast unverändert auf dem Markt geblieben und hat in der Profi-Anwendung aber auch mittlerweile immer mehr in dem ambitionierten Heimwerkerbereich auf jeden Fall Einzug erhalten und gefunden und wird dort gerne genutzt. Jetzt reden wir über SDS, aber gibt es verschiedene Arten von SDS?
Ja, es gibt mehrere Arten von SDS. SDS Plus ist das kleinere der beiden Systeme, die gängig und bekannt sind. Es gibt eigentlich drei. SDS Plus, wie gesagt, das kleinere System der beiden bekannten. SDS Max, wie der Name dann schon sagt, entsprechend größer. Vielleicht zur Erklärung, SDS Plus wird verwendet in Bohrhämmern, in Maschinen, die gehen so nach Kilogewichtsklassen, also wie schwer die Maschine ist. Dementsprechend werden die klassifiziert. Ich würde sagen, bis zur 2,5 bis 3 Kilo Klasse wird tendenziell mit SDS Plus Bohrern gearbeitet, SDS Plus Bohrfutter. Und dann ab 5 Joule Schlagenergieübertragung oder 4 Kilo Maschinen, da wechselt man dann tendenziell in den SDS Max Bereich. Ich würde sagen, ab 18 Millimeter Bohrdurchmesser würde ich eher im Max-Bereich arbeiten, wenn ich es regelmäßig so brauche. Und bei seltener Anwendung gibt es sogar sehr große SDS-Plus-Bohrer, auch bis 30 mm. Aber das würde ich jetzt nicht anwenden, wenn ich da am Tag 10, 20 Löcher damit bohren muss. da würde ich dann auf Max gehen, weil einfach die Maschine dann die richtige ist. Und es gibt noch SDS Quick. Das ist ein System, das heute noch von Bosch gefertigt wird für Bosch-Maschinen, ausschließlich für deren Akku-Bohrhammer-Range, da diese Aufnahme etwas kompakter und kleiner ist und man damit dann für kleinere Maschinen auch die richtige Aufnahme hat. Das gibt es aber eben nur bei dem einen Hersteller.
Okay, jetzt haben wir es technisch, glaube ich, mal die Basis gelegt. Wir haben es technisch verstanden. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was das Ding im Alltag wirklich besser macht. Was ist der größte Vorteil von SDS-Bohrern im Vergleich zu normalen Rundschaftbohrern?
Also grundsätzlich ist es so, dass genau diese Aufnahme und der Bohrer und das Bohrfutter, über das wir schon gesprochen haben, das ermöglicht, was ich beim Bohren in sehr harten Werkstoffen, also tendenziell Beton, Beton mit Stahlarmierung, was ja das Übliche ist, Beton selber an sich hält ja gar nicht so viel, dafür ist der Stahl drin, oder harte Natursteine wie jetzt Granit zum Beispiel, die werden dann gebohrt, das funktioniert nur dann, wenn ich eine hohe Schlagenergie übertragen kann. Und diese Schlagenergie kommt üblicherweise aus einem pneumatischen Schlagwerk eines Bohrhammers. Ob der jetzt Akku hat oder kleiner oder etwas größer ist, ist völlig egal. Grundsätzlich habe ich eine Technik hinten, die mit einem Stößel eine Art Druckluftsystem erzeugt, das eine hohe Schlagenergie nach vorne überträgt. Und jetzt sieht man es schon an der Handbewegung. Ich bewege mich von der Maschine aus gesehen in der Längsachse von hinten nach vorne und zurück und übertrage hier diese Schlagenergie. Das heißt, der Bohrer funktioniert am besten, wenn er mit diesen Nuten in diesem Bohrfutter sich bewegen kann. Also Flexibilität ist hier Trumpf. Die Bewegung muss auch im Bohrfutter stattfinden. Deshalb tendenziell die Bohrer bei den Nuten hinten beim Schaft, wo er eingesteckt wird, fetten. Auch ein wichtiger Faktor. Bei größeren Bohrhämmern ist auch so eine Tube Fett meistens mit drin im Koffer. Hinten das ganze Fetten, da habe ich weniger Verschleiß und weniger Reibung. Und das ist mal nun was ganz anderes, als wenn ich ein Spannbohrfutter habe mit drei Backen, Schnellspann oder mit Schlüssel, wo ich den tendenziell Rundschaftbohrer festklemme, dass er einen absolut festen Sitz hat. Er wird quasi fest fixiert und dann müsste die Bewegung, es gibt ja auch Mauerwerksbohrer für solche Bohrfutter, das kommt dann nicht aus diesem pneumatischen Schlagwerk, sondern aus einem eher mechanischen Schlagwerk bei einer Schlagbohrmaschine. Das ist ein sehr altes System, was auch funktioniert, aber gerade bei Beton absolut an seine Grenzen kommt und bei größeren Bohrdurchmessern als 8 mit einer starken Stahlarmierung drin auch nicht mehr funktioniert. Also die Kräfte, die ich da übertragen kann, sind so gering, dass ich da dann potenziell eine Viertelstunde an einem 8er Loch rumwürge. Und deswegen gibt es eben auch die SDS-Technik.
Du hast das vorher in einem Nebensatz erwähnt, pneumatisch, also mit Druckluft wird der Stößel nach vorne bewegt, mit sehr viel Power, funktioniert auch nur oder deswegen so gut, weil der Bohrer einen gewissen Spiel hat.
Genau, die Bewegung ist ermöglicht.
Die Bewegung ist ermöglicht und dieses Spiel in der Bohraufnahme ist da. Das führt ja manchmal dazu, dass man das Gefühl hat, der Bohrer ist nicht richtig eingespannt, wenn man das Ding jetzt nicht häufig nutzt. Deswegen sage ich es an der Stelle nochmal, das ist völlig okay, beziehungsweise gehört sogar.
Genau, das gehört so.
Zum System.
Richtig.
So.
Dazu. Genau, genau.
Gibt es denn Anwendungsbereiche, wo der SDS-Bohrer absolut unverzichtbar ist?
Meines Erachtens im harten Naturstein, also Granit beispielsweise oder eben in Beton. Und je mehr Stahl in dem Beton drin ist, desto wichtiger ist es auch, weil da muss ich ja dann auch durch und da würde ich mit nichts anderem außer einem SDS-System arbeiten wollen.
Klingt auf jeden Fall nach einem echten Leistungsträger. Schauen wir uns mal an, wo die Grenzen liegen, beziehungsweise was man macht, was man vielleicht sein lassen sollte. Wir kommen ja von der Ursprungsgeschichte von dem Kunden, der den SDS-Bohrer in die normale Bohrmaschine eingespannt hat, hat funktioniert, habe ich auch schon mal gemacht, funktioniert grundsätzlich. Gerade wenn man einfach bohren will ohne Schlag, ist das erstmal kein Problem. Sollte man aber nicht tun. Was passiert denn, wenn man es falsch nutzt? Kann da irgendwas kaputt gehen?
Ja, grundsätzlich kann natürlich schon etwas passieren. Es kann sein, dass einfach was abrutscht. Es könnte eine Zerstörung des Werkstücks zur Folge haben. Der Bohrer kann leiden. Am gefährdetsten ist meines Erachtens wahrscheinlich die Maschine, tendenziell das Bohrfutter vorne, weil das eben nicht richtig hält. Und im dümmsten Fall könnte ich mich sogar verletzen, wenn ich recht viel Druck ausübe oder ich über Kopf bohre und der Bohrer daraus springt und mir auf die Birne. Also das würde ich versuchen zu vermeiden, weil es einfach so auch nicht gehört. Also da ist schon eine gewisse Gefahr da, dass was schief geht.
Genau. Und kostet natürlich auch Geld, wenn was kaputt geht. Auch das wollen wir vermeiden.
Ja.
Lass uns da vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Wo liegt denn der preisliche Unterschied zwischen dem SDS-Bohrer und dem normalen Hundschaftbohrer?
Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, rein preislich faktisch am Bohrer, ich habe jetzt mal in der Vorbereitung einen 8er Rundschaftbohrer verglichen mit einem 8er SDS Plus Bohrer in einer ca. 20 cm, 200 mm Länge. Da war der Preisunterschied so bei 30% roundabout. Und beides hochwertige Qualitätsprodukte. Im Grunde genommen aber auf die Nutzungsdauer gesehen, ist der SDS-Bohrer, wenn ich in Beton arbeite und hier eine entsprechende richtige Maschine natürlich dafür habe, in der Langlebigkeit und in der Leistung, die er abliefert, gerade im Beton grundsätzlich eigentlich das günstigere Produkt, weil er eben eine höhere Lebensdauer hat und für diesen Zweck auch ausgelegt ist. Von daher gesehen ist der Begriff teurer, billiger äußerst relativ. Wenn man das öfter braucht, ist es das günstigere Produkt, auch wenn der Preis pro Stück tendenziell höher ist. Von daher gesehen würde ich immer sagen, sollte man gerade bei Werkzeugen immer auf die Lebensdauer rechnen und nicht auf den reinen Stückpreis, weil wenn man es genau nimmt, vergleicht man Äpfel mit Birnen.
Das geht ja jetzt schon in Richtung der Fragestellung, wann lohnt sich denn der Umstieg? Gibt es da noch was, was du ergänzen magst?
Also ich würde sagen, ab dem Moment, wo ich regelmäßig in Beton oder harten Naturstein bohren möchte oder weiß, dass das regelmäßig vorkommt, würde sich aus meiner Sicht sowohl Maschine als auch Bohrer lohnen. Wenn ich das tendenziell mal gelegentlich einmal, zweimal im Jahr habe, dann lohnt sich's auch, weil ich im Beton einfach nicht anders vorwärts komme, dann sollte ich mir eine Maschine ausleihen. Sowas gibt's ja mittlerweile an vielen Orten, dass man sich Geräte ausleihen kann für ein überschaubares Geld oder ich kenne jemanden, der einen Bohrhammer hat. Bohrhämmer sind sehr verbreitet mittlerweile. Sie sind auch sehr günstig geworden, weil sie ebenso viel produziert werden. Und da würde ich sagen, lohnt sich's. Regelmäßige Anwendung würde ich das kaufen.
Mhm. Das heißt, wenn ich es regelmäßig brauche, kann ich mir auch überlegen, eine Maschine zuzulegen.
Genau.
Gehen wir nochmal auf den Bohrer zurück. Worauf muss ich denn beim Kauf des Bohrers achten?
Beim Bohrer würde ich darauf achten, dass ich für den Einsatzzweck die richtigen Durchmesser parat habe. Ich würde jetzt sagen, typische Dübelanwendungen 6 bis 12 mm. Ich würde darauf achten, dass ich ein bisschen Schmierfett da habe, dass ich eine Pflege machen kann. Und ich würde darauf achten, dass ich geprüfte Bohrer habe. Das ist etwas, was relativ wenig bekannt ist. Da gibt es ein sogenanntes PGM-Prüfzeichen, wieder so eine Abkürzung, stammt von Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Wir verlinken das in den Shownotes, wie das aussieht. Das ist einer Bohrspitze nachempfundenes Prüfzeichen, bei dem PGM dabei steht und ich würde nur solche Bohrer nehmen, die das haben. Denn da weiß ich von der Maßgenauigkeit und von der Belastbarkeit, das sind geprüfte Bohrer, da bricht auch nichts und da passiert auch der Bohrfortschritt, den ich mir erwarten kann.
Jetzt stehen auf dem Paket auch zwei Zahlen drauf, zum Beispiel 8x230.
Mhm.
Was
gut, dass du das ansprichst. Es gibt da so eine gewisse Stolperfalle, über die man stolpern kann bei Bohrern. Es gibt eben, du hast es im Intro angesprochen, das Thema Bohrerlänge. Und die Bohrerlänge ist eben nicht zwangsläufig die Nutzlänge. Also ein Teil des Bohrers steckt ja im Bohrfutter. Drum, typisches Beispiel, Maß eines 6er oder 8er Bohrers, Länge 210. Da könnte man sagen, ich muss 20 cm bohren, 210 ist ein Stück länger, kann ich nehmen. Jetzt gibt's Bohrer, die haben in der Artikelbezeichnung 8, 210, 150 drinstehen, unterbrochen meistens mit Schrägstrich. Dann ist die dritte Zahl die Nutzlänge, also ich habe effektive Nutzlänge im Mauerwerk von 15 cm. Darauf gilt es zu achten. Dann, wenn man jetzt eben diesen Fall hätte, wie ich gesagt habe, ich muss 20 cm ins Mauerwerk bohren und ich habe einen 8x210er Bohrer, dann wird das nicht funktionieren. Dann muss man eben eine Nummer länger nehmen. Drum immer auf die Nutzlänge achten. Wenn die in der Artikelbezeichnung nicht sichtbar ist, dann in den technischen Daten im Internetshop oder live am Regal, wo man halt kauft, nachschauen. Und dort ist die Nutzlänge immer auf der Verpackung, am Artikel oder bei den technischen Daten angegeben. Und das Entscheidende für uns als Anwender ist ja die Nutzlänge. Und darauf gilt es zu achten, dass man dann nicht idealerweise am Sonntag was bohren oder arbeiten möchte und dann steht man da und hat den falschen Bohrer gekauft, ja, und ist zu kurz.
Das wäre der absolute Klassiker.
Klar.
Ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert.
Ja, ja.
Der Standardbohrer hat zwei Schneiden.
Genau.
Es gibt aber auch andere.
Ja, es hat gibt mehrere Bohrvarianten. Das bezieht sich in der Regel auf die Bohrspitze. Der Zweischneider ist der klassische Mauerwerks- und Betonbohrer mit zwei Hartmetallspitzen eingelötet. Da gibt es dann den einen oder anderen, der schon sagt, ja, ja, das ist ja nichts Gescheites. Ich habe einen Vierschneider, der wäre viel besser. Und das ist nicht zwangsläufig richtig, es ist aber auch nicht falsch. Denn der Vierschneider hat gewisse Vorteile, er hat aber auch Nachteile. Der Vierschneider bohrt grundsätzlich etwas präziser, er bohrt ruhiger. Also ich habe auch weniger Vibration auf den Anwender. Das ist dann interessant, wenn ich im professionellen Bereich viele Bohrlöcher setzen muss oder viel im Akkord Bohrlöcher setze. Da macht es einen gewaltigen Unterschied, ob mehr Vibration und Erschütterung im Ellbogen des Werkers ankommt oder nicht. Und der Vierschneider hat aber in dem Sinn auch den Nachteil, er bohrt langsamer. Also das ist eigentlich logisch, das ist ja nur Physik. Ich übertrage, wenn ich von der gleichen Maschine ausgebe, eine gewisse Menge an Schlagenergie an diesen Bohrer. Die landet an der Bohrspitze vorne. Der Bohrfortschritt passiert auch nicht durch das Drehen. Man schneidet sich nicht ins Material, in Beton, wie man das von Stahl oder Holz kennen würde, sondern die Hammerbewegung vorne sorgt für den Bohrfortschritt. Die Drehbewegung sorgt nur dafür, dass das Bohrmehl rauskommt. Weil wenn das Bohrmehl drin bleiben würde, könnte ich nicht mehr bohren. Das würde zu einem sogenannten Pumpeffekt führen. Der Bohrer würde da drin hin und her wackeln und würde nicht am frischen Beton ankommen. Deshalb die Drehbewegung. Diese zwei oder vier Wendeln transportieren das Bohrmehl heraus, damit der Bohrer vorne wieder frisch arbeiten kann. Und da kommt logischerweise bei zwei Schneiden mehr Energie pro Schneide an als bei vier. Bei vier verteilt sich die Kraft mehr, weniger Kraft kommt an und deswegen bohrt der Zweischneider fast doppelt so schnell wie der Vierschneider. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Wenn ich jetzt einen Beton habe mit weniger Armierung, wäre der Zweischneider meines Erachtens die bessere Lösung. Wenn ich einen Naturstein habe, auch die bessere Lösung, weil ich schneller bin, der Bohrer ist günstiger und ich komme einfach gut vorwärts. Habe ich aber sehr viel Stahlarmierung drin, typischer Fall Decke, oder ich will sogar irgendwie was in der Säule befestigen, die hat auch sehr viel Eisen drin, dann besteht beim Zweischneider die Gefahr, dass ich gerade am Rand einer Armierung auftreffe und zwei Schneiden können sich dann am Baustahl verhaken oder verklemmen und dann kann der Bohrer wirklich relativ schnell abreißen, weil die Maschine ja mit ordentlich Kraft weiterdreht. Habe ich einen Vierschneider, dann kriege ich hier habe ich den Effekt, dass der Stahl besser zerschnitten wird, verdrängt wird und ich kriege da ein sauberes Loch durch. Das habe ich mit dem Zweischneider nicht. Und der Vierschneider macht auch ein sehr sauberes Loch, sehr präzise und glatt, was typischerweise für Dübellöcher sehr von Vorteil ist. Und das kann man dann auch noch steigern. Dritte Generation Bohrer, keine vier Hartmetallschneiden vorne mit einer Spitze, sondern der ganze Kopf des Bohrers ist aus Hartmetall, von vorne bis hinten ist der Kopf aus Hartmetall. Das kostet nochmal eine Stange mehr, aber da habe ich den Effekt, dass ich gerade, wenn ich auf Stahl komme und da sehr stark drücke, kann es sein, dass der Bohrer vorne ausglüht. Also da muss man auch darauf achten, wenn man bohrt und ich übe sehr viel Druck aus auf meine Bohrstelle und bin auf dem Eisen, da will man durch, dann drückt man, was vollkommener Blödsinn ist, man muss da ein bisschen locker werden, den Bohrer seine Arbeit machen lassen, da vorne, da findet Bewegung statt. Wenn ich dahinter drücke wie ein Ochse, enge ich eigentlich die Bewegung, die der Bohrer machen soll, eher ein. Und wenn ich einen Vollhartmetallkopf habe, dann ist diese Gefahr des Ausglühens, der Überhitzung der Spitze, wo dann der Bohrer tendenziell kaputt ist, wenn er so schwarz-bläulich verfärbt ist, ist er hinüber kann auch zerbrechen von die Spitze dann. Da ist der Vollhartmetallbohrkopf dann wesentlich belastbarer und hält mehr aus und rechtfertigt dann auch wiederum seinen Preis, weil er eben mehr Bohrlöcher aushält. Das wäre dann so das Premium-Produkt. Also zwei Schneider, vier Schneider Hartmetallspitzen und Premium vier Schneider mit einem kompletten Hartmetallbohrkopf. Mhm.
Verstehe ich, macht total Sinn. Gibt es denn auch Hersteller, die besonders gute Qualität liefern an der Stelle?
Also ich würde sagen, neben dem PGM-Prüfzeichen, das man vorfinden sollte, sind es tendenziell die bekannten Hersteller, die auch stark sind in den Bohrhämmern. Also die großen Maschinenhersteller wie jetzt ein Bosch, Hilti, Dewalt, Milwaukee und so weiter. Oder auch Metabo, um einen Deutschen noch zu nennen. Und gibt auch einige deutsche Hersteller von Bohrhämmern, die ich dann nennen würde, die echt Premium-Qualität anbieten. Mhm. Haben wir auch im Shop.
Es gibt ja auch Zubehör für die ganze, mal grundsätzlich für die ganze Systematik des SDS-Bohrens. Welches von diesem Zubehör braucht man denn? Was ist nice to have?
Ja, also so ein Zubehör, das ich für sehr sinnvoll halte, ist grundsätzlich eine Absaugeinrichtung, die von vielen Herstellern angeboten wird. Das kommt sehr aus dem Profibereich, da das Arbeiten mit wenig Staubentwicklung über die letzten 10, 15 Jahre durchaus Raum gewonnen hat. Das heißt, man arbeitet im Privatbereich oder auch im Bürobereich, wenn man als Handwerker unterwegs ist, möglichst mit wenig Staubentwicklung, wenig Lärmentwicklung. Gerade, dass die Handwerker jetzt nicht, wenn sie reinkommen, gleich die Schuhe ausziehen. Also man achtet ja darauf, dass man möglichst wenig Schmutz erzeugt und da ist eine Absaugung schon gut. Sie ist bei der Entstehung, bei der Produktion von Dübellöchern auch sinnvoll. Je mehr Bohrmehl da rausgesaugt wird, desto besser ist es nachher fürs Dübelsetzen. Und auch im Privatbereich würde ich vorschlagen, wenn sich da auch vielleicht eine Absaugeinrichtung, die man sich für wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 bis 300 Euro kauft, würde ich zumindest mit dem Staubsauger arbeiten, damit ich einfach auch nicht so viel Bohrmehl im Bohrfutter dann drin habe, was das Bohrfutter verklebt, was den Bohrer verklebt, was ich abwischen muss. Und da würde ich immer auch mit dem Staubsauger direkt am Bohrloch arbeiten. Ist einfach für alle Beteiligten besser.
Hast du persönlich ein Aha-Erlebnis, das du noch mit uns teilen möchtest?
Ja, also so eine meiner ersten Tätigkeiten mit SDS-Bohren war mit einem 3-Kilo-Bohrhammer, SDS Plus war das. Ich wollte 16er Dübel setzen in Kopfsteinpflaster, also in Granitsteinen, der bekanntermaßen hart ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, wie schnell dieses Bohrloch gesetzt war. Und also mit einer Schlagbohrmaschine keine Chance, ja. War bis dato vorher noch das Produkt meiner Wahl. Also in so einem Mauerwerk oder Stein kommst du mit einer Schlagbohrmaschine überhaupt nicht vorwärts. Da brauchst du einen Bohrhammer und das ging ratzfatz. Ne? Ein paar Sekunden war das Bohrloch gesetzt.
Das haben wir ja eingangs schon gesagt, entwickelt in den 70er Jahren, langjähriges System, etabliert, breite Masse. Es klingt jetzt nach wenig Innovation, aber gibt's die noch? Also gibt's da irgendetwas, was sich an der Stelle noch weiterentwickelt?
Ja, ich würde schon sagen, die größte Innovation war in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, diese Zunahme an Vollhartmetallbohrköpfen. Generell das Thema Hartmetall bei Bohrwerkzeugen hat stark zugenommen. Da ist es den Herstellern schon gelungen, eine starke Härte mit Zähigkeit zu verbinden. Ist ja immer so eine Kunst, ein Spagat. Je mehr Härte man hat, desto eher kann was brechen. Je zäher was ist, desto weniger Härte. Das zweite ist, an der Bohrwendel kann man noch was verändern, dass da der Abtransport des Bohrmehls besonders gut funktioniert. Vibrationsarme Bohrer herzustellen ist der Plan. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das natürlich schon auch irgendwo Grenzen hat. Eher in der Maschine liegt die Innovation, glaube ich. Da wird sehr viel auch ergonomisch gearbeitet, weniger Vibrationsübertragung an Handgriffen. Da gibt's Bluetooth-Verbindungen mit diesen Bohrhämmern, wozu auch immer. Also da wird viel angeboten, wobei ich mich frage, ob es wirklich sein muss. Ja, aber da gibt's ständig was Neues.
Jetzt, wo es so langsam gegen Ende geht, frage ich ja immer gerne noch eine Frage, die lautet, wenn du einen Einsteiger einen einzigen Tipp geben würdest, welcher wäre das?
Ich würde mir einen strombetriebenen Bohrhammer kaufen, einfach deutlich günstiger für eine gelegentliche Anwendung eben als ein Akkubohrhammer. Wäre natürlich schon ein Wunder, welche Akkusysteme hat. Wird sich vielleicht ein Bohrhammer als Karkasse anbieten, wenn er die Akkus schon hat. Ansonsten Lichtstrommaschine, 2,5 bis 3 Kilo Klasse und ein SDS-Bohrersatz, geprüfte Qualität, idealerweise deutsche Hersteller mit dazu packen, mit Bohrern zwischen 6 und 12 Millimetern. Vielleicht noch ein 16er dazu für größere Dübel mal und dann kann man eigentlich starten.
In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Gerne.
Wir haben viel gelernt. Vielen Dank.
Gerne.
Waren ein paar echt interessante Tipps dabei. Auf jeden Fall auch ein paar Sachen, die mir noch nicht so geläufig waren. Tipps aus der Praxis sind natürlich immer Gold wert für alle, nicht nur für diejenigen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Insofern vielen Dank, schön, dass du hier warst. Ich freue mich auf das nächste Thema. Gerne natürlich noch viele, viele Themen parat, was mich sehr freut. Herzlichen Dank noch einmal und an der Stelle würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Gerne liken, gerne kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bei Fragen schreibt uns gerne. Auf bald.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.